Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema Autoshift und Reshift. Und das sind zwei Schaltungstechnologien, die sehr neu sind von Shimano und deshalb habe ich zu diesem Gespräch heute zwei Experten eingeladen. Einmal ist das Michael Wild von Paul Lange bzw. Shimano, der heute unser Experte für das Thema ist. Hallo Michael.
Hallo.
Und Chris Pauls, der gerade für das Mountainbike-Magazin, unser Podcast, einen Artikel dazu verfasst hat. Hi Chris.
Hallo Christian.
Ja, erstmal die Einstiegsfrage. Michael, Autoshift, Reshift, was genau steckt hinter diesen beiden Begriffen? Oder fangen wir mal an mit Autoshift.
Also Autoshift, wie der Name schon sagt, im Grunde geht es darum, es ist eine Automatikschaltung, ist jetzt grundsätzlich nicht neu, kennen wir von Getriebenaben schon seit vielen Jahren, aber jetzt eben auch im Mountainbike-Bereich für Kettenschaltungen. Das heißt, verkürzt dargestellt könnte man sagen, es ist die erste automatische Schaltung für Kettenschaltungen, speziell im Mountainbike-Bereich, aber eben natürlich dann auch weiter im City- und Trekking-Bereich. Mhm.
Automatisch heißt, wie funktioniert der Schaltvorgang?
Es ist ein System, das gekoppelt ist an zwei Haupt-Hardware-Komponenten, nämlich die Antriebseinheit, den Motor und hinten das elektronische Schaltwerk. Die beiden kommunizieren miteinander. Das liegt auch daran, dass es so gut funktioniert, dass eben beide von Shimano sind. Das heißt, beides in einem Haus entwickelt, Antrieb und Schaltung. Und dadurch können wir eben anhand verschiedener Parameter die Schaltung automatisieren. Das heißt, es liegt ein bestimmtes Schaltprogramm zugrunde, das je nach Parameter, also Trittfrequenz, Drehmoment oder auch Geschwindigkeit, den richtigen Gang wählt.
Dann stelle ich mal eben eine Zwischenfrage, weil wir haben ja auch viele Zuhörer, die ohne Motor unterwegs sind. Und die Frage hatte ich dir auch schon im Rahmen des Artikels gestellt. Wäre diese Autoshift-Funktion auch für Fahrradfahrer, die ohne Motor unterwegs sind, möglich? Also für Mountainbikes ohne Motor?
Die Antwort könnte jetzt lauten, im Prinzip ja, aber natürlich ist es theoretisch möglich, die ganzen Sensoren extra zu verbauen, also einen Trittfrequenzsensor, einen Geschwindigkeitssensor und vor allem eben einen Drehmomentsensor. Dann müsste man zusätzlich noch eine Steuereinheit verbauen, die das Ganze dann aussteuert und dann wäre theoretisch natürlich auch eine automatische Schaltfunktion ohne Motor möglich. Aber wie gesagt, das ist alles Theorie, weil derzeit die Sensoren eben direkt aus dem E-Bike-Motor kommen und deswegen ist es tatsächlich aufs E-Bike beschränkt.
Also die Sensoren sind sowieso da und Shimano hat gesagt, hey, die nutzen wir jetzt mit in Kombination mit unserer Di2-Schaltung, die es ja ohnehin schon gab, richtig?
Genau, die wurde letztes Jahr jetzt neu vorgestellt. Das ist eine neue Version. Es gab vorher natürlich schon Di2-Schaltungen, aber die jetzige, das ist nochmal eine neue Generation sozusagen, gibt es einmal als XT-Di2, vor allem im Mountainbike-Bereich und dann eine neue Qs-Di2, die dann eher so im Trekking-Bereich, denke ich, eingesetzt wird.
Neu ist auch der Hebel, oder?
Neu ist auch der Hebel. Da haben wir natürlich vieles auch an Feedback aufgenommen. Die Tasten sind jetzt deutlich griffiger, größer und die Funktion ist aber letzten Endes an so einem Hebel dieselbe. Der schickt ein Signal an das Schaltwerk und das schaltet.
Und was ich dann beim Testen, also ich durfte es ja auch schon fahren, es ist letztes Jahr vorgestellt worden, es kommt jetzt auf den Markt, richtig?
Es kommt jetzt auf den Markt. Also die Information, die wir haben, ist, dass Anfang April natürlich die ersten Räder in den Markt kommen sollen. Also wir zeichnen jetzt auf, das heißt, in wenigen Tagen werden die ersten Räder tatsächlich im Handel stehen.
Ja, und ich hatte einen Bulls Sonic Evo zum Test, da war alles dran verbaut und hat auch super funktioniert. Und nochmal zum Schalthebel zurück, da ist nämlich ein weiterer Knopf dran, ne? Der gar nicht so weit so weit weg ist vom Griff, wo man halt gut während der Fahrt mit dem Daumen drankommt und über den kannst du quasi das System an- und ausschalten und noch weitere Sachen. Vielleicht kannst du es erklären, was man da nochmal steuern kann.
Also wir haben am linken Schalthebel, das ist der, mit dem wir ja die Unterstützung sozusagen schalten, Eco Trail Boost aus Schiebehilfe. Da haben wir einen zusätzlichen Schalter, mit dem wir das System an- und ausschalten können zum Beispiel. Wir haben am rechten Schalter aber auch einen zusätzlichen Schalter und der ist dafür da, entweder eines der beiden Automatikprofile oder die manuelle Schaltung zu wählen. Das heißt, wir können umschalten zwischen manuell, dann passiert es ganz ohne Automatik, oder eben eines von zwei vordefinierten Automatikprogrammen. Und da kann ich jeweils wirklich mit nur einem einzigen Tastendruck durchschalten.
Mhm. Wo wir gerade bei Schaltern sind, da schalte ich mich mal ein und stelle mal eine Mountainbiker-Frage, weil ich, also für mich als Mountainbiker, der jetzt nicht so viel E-Bike fährt, aber schon auch Gefallen daran findet, stellt sich die Frage für mich, ist ja, dass die Schaltung eine Art taktisches Instrument, um aufs Gelände zu reagieren. Also ich roll irgendwo runter, sehe, da kommt ein steiler Anstieg. Ich brauche wahrscheinlich das größte Ritzel, weil es super steil ist. Und es gibt einen manuellen Modus, wie du gesagt hast, aber der Sinn einer automatischen Schaltung ist ja, dass man sozusagen einfach fährt und die Schaltung das machen lässt. Woher weiß denn die Schaltung, was jetzt kommt?
Also was die Schaltung nicht kann, ist vorausschauen. Mhm. Dazu braucht es natürlich noch einen Mensch. Die Schaltung sieht natürlich nicht, da vorne kommt ein Berg. Mhm. Was sie aber tut, ist, sie reagiert drauf, wenn du beispielsweise in der Situation, du rollst einen Berg nach unten, deine Trittfrequenz wird höher, dein Pedaldruck wird leichter, die Geschwindigkeit wird höher und dann ändern sich die Parameter, weil du in den Berg reinfährst. Dann merkt sie sehr, sehr schnell, dass es jetzt bergauf geht, mhm, und dann schaltet sie automatisch runter, wenn du das möchtest. Mhm. Das ist aber auch, eigentlich ist die Frage die perfekte Überleitung zu der zweiten Technologie, die wir angesprochen hatten, nämlich Freeshift. Mhm. Freeshift bedeutet im Grunde, wir können in Zukunft auch schalten, manuell oder automatisch, das ist egal, aber wir können auch schalten, während das Pedal nicht bewegt wird, also im Freilauf. Das war bislang auch nicht möglich, weil sich natürlich hinten das Ritzelpaket bewegen muss, um die Kette zu wechseln. Und das können wir in Zukunft komplett machen, ohne zu treten, weil der Motor, wenn er merkt, dass ein Schaltbefehl erteilt wird, das Kettenblatt sozusagen vom Antrieb entkoppelt und isoliert weiterdreht mit einer geringen Geschwindigkeit. Die reicht aber aus, um hinten die Kette aufs nächste Ritzel zu transportieren. Die Technologie nennt man Freeshift. Und das ist dann genau in dieser Situation, die du beschrieben hast. Wir fahren einen Berg runter, wir wissen, da drüben kommt ein Anstieg. Bislang war es manchmal etwas tricky, rechtzeitig runterzuschalten, weil man eben in der technischen Sektion gar nicht unbedingt treten wollte zum Schalten. Mhm. Und das ist jetzt möglich. Wir können einfach auf dem Rad stehen oder sitzen, ohne die Pedale zu bewegen, und gerne auch manuell schalten oder es der Automatik überlassen.
Also der Motor tritt ein Stückchen, dreht ein bisschen weiter.
Genau, das Kettenblatt wird mit einer geringen Geschwindigkeit, da müssen wir natürlich auch aufpassen, da gibt es auch Regularien, wie schnell das drehen darf. Das ist ähnlich wie bei der Schiebehilfe. Aber das tritt mit genügend Geschwindigkeit, dreht es sich weiter, damit es für den Schaltvorgang hinten reicht.
Und das geht nur im manuellen Modus?
Das geht im manuellen und im automatischen Modus.
Im automatischen Modus kann ich trotzdem schalten?
Ja.
Genau.
Ich kann die Schaltung jederzeit überstimmen natürlich. Wenn die Automatik einen Schaltvorgang vornimmt, den ich nicht haben möchte, dann kann ich jederzeit, ohne auch die Modi, die wir gerade erklärt haben, zu wechseln. Ich kann auch im automatischen Modus jederzeit natürlich manuell schalten, wenn ich anderer Meinung bin als das System.
Genau, das macht man dann automatisch. Also ich hatte ja jetzt die ersten Erfahrungen damit. Und wenn du drauf sitzt und fährst, musst du dich erstmal dran gewöhnen, nicht mehr zu schalten. Das ist das ganz Krasse, finde ich, weil du hast das über 20 Jahre geübt, gelernt, wie du sagst, du schaust, ich fahre in den Berg rein, ich muss jetzt schalten, und das muss man sich dann halt wirklich abtrainieren. Und sobald es im Kopf angekommen ist, im Gehirn, dass du nicht mehr schalten sollst, kannst du dem System, also so war jetzt meine Erfahrung, auch sehr gut vertrauen. Es sei denn, du gehst natürlich relativ schnell in den steilen Berg rein. Das kann das System nicht vorhersehen, und dann wird geschaltet. Und da merkst du natürlich schon, da kracht es hinten natürlich schon mal ganz gut. Aber ich glaube, Michael, da habt ihr nämlich für die E-Bikes ja auch noch eine weitere Neuerung letztes Jahr gebracht, und die soll haltbarer sein, und das ist Linklight. Kannst du vielleicht kurz erklären, was Linklight ist?
Kurzer Einwurf noch, ja. Du hattest gerade gesagt, man muss sich das abgewöhnen, das Schalten. Das hast du aber jetzt ja in dem Fall hauptsächlich gemacht, um einen Testeindruck zu bekommen. Der Fahrer da draußen kann ja auch sagen, da kommt jetzt der steile Anstieg und ich kann jetzt trotzdem schalten. Eigentlich ist das ja super, dass ich halt sowohl die Automatikfunktion habe, als auch sagen kann, das System kann das jetzt nicht sehen, ich kann das System aber überstimmen und kann darauf reagieren, dass jetzt hier ein steiler Stich kommt.
Also mal ein Beispiel, klar, wenn du jetzt in einen steilen Berg fährst, solltest du das System jetzt nicht komplett allein lassen, weil dann genau das passiert. Ja. Du schaltest, es schaltet zu spät, und die Gänge krachen dann hinten trotzdem durch. Es hat es ausgehalten, ist kein Kettenriss oder sonst was passiert. Mhm. Aber wenn du jetzt in Downhill zum Beispiel fährst, kannst du wirklich die Hände von dem rechten Schalthebel weglassen. Kannst zum Beispiel deine Sattelstütze nochmal ein bisschen genauer positionieren, hast viel mehr Zeit dafür zum Beispiel. Ich habe es mal so ein bisschen die neue Freiheit genannt. Und im Downhill kannst du dann auch aufs System vertrauen, weil die Voreinstellungen, die du auch über die App oder so treffen kannst, die übernimmt dann auch nachher das Schalten und du hast dann idealerweise im Downhill nachher auch den perfekten Gang wieder zum Treten da. Also keinen zu leichten oder so. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Link-Light, weil ich glaube, das ist auch eine Verbesserung, die wir bei E-Bikes schon ja stark vermisst haben. Das soll halt Kettenreißen verhindern und so weiter und einen Verschleiß, oder?
Also es geht vor allem um den Verschleiß, geht vor allem auch an der Kassette um den Verschleiß. Link-Light, dahinter versteckt sich eine neue Kassettentechnologie, die sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass die Zähne deutlich dicker sind an der Basis. Also wir haben trotzdem das gleiche Baumaß bei der Kassette, aber die Zähne sind an der Basis deutlich dicker. Das heißt schon mal mehr Material, weniger Verschleiß. Das ist aber nur ein Teil. Der zweite Teil ist, dass die Schalthilfen sozusagen, die Shifting Gates, ganz anders nochmal gestaltet sind. Und das merkt man vor allem beim Schalten aufs kleinere Ritzel, also in den schwereren Gang. Da war es eben seither so, dass unter Last war es natürlich oft so, dass irgendwann das Schaltwerk sich bewegt, irgendwann die Kette aus dem größeren Ritzel gelöst ist und dann wirklich mit richtig Volldampf auf das kleinere Ritzel kracht. Und das ist natürlich klar, das verursacht wahnsinnig hohen Verschleiß. Akustisch ist es bei Link-Light immer noch nicht gerade ein Flüstern. Nee. Aber es ist mechanisch ein deutlich sanfterer Prozess und auch das verringert einfach den Verschleiß. Das heißt, ich kann schalten unter Last, auch wenn der Motor im Prinzip unterstützt oder mit hoher Leistung dreht. Und das ist das zweite Geheimnis. Das dritte ist, dass die Anfasungen sozusagen zwischen den Zähnen nochmal geändert sind, dass die Kette einfach noch satter und besser zwischen den Ritzeln sitzt und auch da der mechanische Verschleiß verringert wird. Wir haben Tests gemacht und können sagen, dass Link-Light im Vergleich zu Hyper-Glide Plus dreimal länger haltbar ist. Und da ist eben auch eine ganz klare Trennung. Wir haben im Grunde noch die 12-Fach-Kassetten im Mountainbike-Bereich. Da kommt weiterhin die Hyper-Glide Plus-Technologie zum Einsatz, weil das ist eher Renntechnologie. Da geht's wirklich um ganz, ganz schnelle Schaltvorgänge. Da muss der Kraftschluss sehr schnell wieder erfolgen, damit man im Prinzip keinen Vortrieb verliert. Und ab 11-Fach nach unten kommt Link-Light zum Einsatz. Und da geht's eben wirklich A, um das sanftere Schalten und B, natürlich um den Verschleiß, der da deutlich geringer ist.
Mhm. Also das heißt, Link-Light nochmal hat nur 11 Gänge, ne?
11 oder 10-fach.
11 oder 10 Gänge. Das ist natürlich etwas, sage ich mal, die meisten Leute, wir kennen es ja, ist ja auch sowas Gelerntes. Der Mountainbiker geht in den Shop und sagt, ich will das Bike mit den meisten Gängen. Früher waren es 30, keine Ahnung, waren es sogar mal 33, glaube ich. Und heute sind es 12, jetzt habt ihr 11 oder 10. Klar, wie würdest du das argumentieren? Also was würdest du da dem Kunden sagen? Weil ich meine, ich weiß selber, dass der eine Gang bei einem E-Bike nichts bringt. Also, und da ist halt die Frage, der Händler steht natürlich dann oftmals draußen und weiß dann auch nicht, was er darauf antworten soll.
Also klar ist natürlich, wie du sagst, manchmal haben wir so als Konsumenten, wir selber konsumieren in anderen Bereichen ja auch relativ unbedarft.
Wollen auch immer das Beste und das Meiste.
Mehr ist mehr und klar, aber letztlich, wenn man sich genau überlegt, du hattest vorher die 33 Gänge angesprochen, früher am 3x11-Rad oder so oder die 30 Gänge, wenn man sich mal anschaut, wie viele davon wirklich genutzt werden konnten oder auch effektiv genutzt wurden, dann weiß eigentlich, glaube ich, jeder aus eigener Anschauung schon, dass es sehr schnell nach unten geht mit der Zahl der wirklich genutzten Gänge. Und ich denke, das ist ja die Argumentation, die man auch einem unbedarften Radfahrer mitgeben kann, dass es nicht unbedingt um die Anzahl der Gänge geht, sondern letztlich geht es darum, wir brauchen A, eine gewisse Spreizung. Also wir brauchen von einem ganz schweren Gang bis zu einem ganz leichten Gang eine Spreizung, dass wir A, steile Berge hochkommen mit einem leichten Gang und dass wir B auf Geschwindigkeit kommen mit einem sehr schweren Gang. Und wir brauchen dazwischen drin eine gewisse Anzahl an Abstufungen, damit wir eben auf verschiedene Geländeformen beispielsweise reagieren können. Das 12. Ritzel bei modernen Mountainbike-Systemen ist natürlich dann vor allem sehr interessant, wenn wir ohne Motor unterwegs sind, weil dann können wir einfach noch einen, sag ich mal, etwas leichteren Gang wählen. Auch in Kombination vorne beispielsweise mit einem etwas größeren Kettenblatt. Dann können wir auf dem kleinen Ritzel trotzdem höhere Geschwindigkeiten erzielen, haben aber noch einen Rettungsanker für die steilen Berge. Mhm. Im E-Bike-Bereich ist es für viele Anwendungen nicht so relevant, weil für den steilen Anstieg, da habe ich die, sag ich mal, 85 Newtonmeter meines Motors und die helfen wir dann drüber weg, auch wenn vielleicht ein etwas größeres Ritzel ohne Motor noch hilfreich wäre.
Ja, für ganz steile Passagen oder sonst was, genau. Ja, wie groß ist das größte Ritzel an der Linkglide 11-fach?
Linkglide 11-fach, da muss ich momentan passen, das weiß ich auswendig nicht.
50,
da habe ich mich jetzt wirklich nicht richtig vorbereitet.
Ich bin jetzt gerade auch überfragt, aber gut, manche Sachen hat man dann auch nicht auf dem Schirm.
Ist ja auch beim E-Bike, also ich bin ja ein Freund von extrem kleinen Übersetzungen, aber selbst ich, wenn ich E-Bike fahre, weiß nicht, was hinten für eine Kassette drauf ist. Normalerweise stelle ich immer sicher, dass das kleinste, das größte Ritzel ist. Aber da ist es halt einfach weniger relevant.
Es ist weniger relevant, ist genau. So, ja. Also man sieht ja auch ganz viel, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, dass E-Bikes oder auch Fullies halt auch diesen SUV-Charakter haben und auch viel auf Radwegen verwendet werden. Und klar, manche Leute sagen halt, belächeln das so ein bisschen. Ich würde es gar nicht belächeln, weil am Ende hast du ja bei einem E-Bike mit Akku und Gewicht und allem eine sehr hohe ungefederte Masse und gefederte Masse, Entschuldigung. Und die ist bei einem Fully natürlich genau gefedert. Und dadurch ist es sehr wichtig, auch einen Fully zu fahren, finde ich. Sobald du mal über den Bordstein fährst, jeder kennt es, mit einem Hardtail mit E und so weiter, ist die ungefederte Masse sehr hoch und dann schlägt es einen wirklich schon sehr stark in den Rücken. Also was ich sagen wollte, die Räder werden viel auf Radwegen und so weiter auch benutzt, auch mit Gepäckträger und Schutzblech, alles in Ordnung, fahre ich auch zum Beispiel zur Arbeit und pendel damit. Aber da wird halt auch viel auf den sehr kleinen Ritzeln gefahren, weil die Leute eine sehr geringe Trittfrequenz fahren, was man auch sagen muss, okay, fahrt vielleicht mal eine bisschen schnellere Trittfrequenz, weil dann ist der Akkuverbrauch auch gar nicht so hoch. Dann kommt ihr ein bisschen weiter, dann habt ihr ein bisschen höhere Reichweite.
Das ist natürlich die Steilvorlage, um quasi den Bogen zurückzuschlagen zur Autoshift, denn das ist natürlich genauso ein Anwendungsfall, bei dem Autoshift wirklich sehr, sehr gut funktioniert, dass eben genau das nicht passiert, dass man ständig auf dem Elferritzel unterwegs ist. Ich gebe dir da völlig recht, wenn man auf der Straße, auf dem Radweg Menschen beobachtet mit einem E-Bike und ich bekenne mich schuldig, auch mir passiert es manchmal, dass ich mich einfach auf die Antriebspower des Motors verlasse und gar nicht drüber nachdenke und mich ertappt, dass ich an der Ampel stehe mit dem kleinsten Ritzel aufliegen.
Man wird ein bisschen schaltfaul.
Der Motor nimmt es schon mit. Was aber, wie du sagst, auch zu höherem Verschleiß führt und man möchte es eigentlich gar nicht, was die Reichweite verringert. Und da ist natürlich Autoshift für, ich sag mal, den Straßeneinsatz auch wirklich ein sehr gutes Mittel, weil das System eben automatisch in den richtigen Gang schaltet. Wir haben auch die Möglichkeit, einen Startgang, einen sogenannten, zu definieren. Das heißt, wenn das System erkennt, ich werde immer langsamer, nähere mich quasi der Anhaltegeschwindigkeit, dann schaltet es automatisch runter bis zu einem definierten Gang. Also ich kann sagen, schalte mir maximal in den vierten Gang runter oder in den dritten. Ich fahre an die Ampel, ich halte an und ich kann mir ziemlich sicher sein, dass automatisch zum Anfahren ein kleiner, passender Gang anliegt.
Der richtige Gang parat steht. So war es bei mir jetzt auch. Bin damit viel gefahren und war dann auch hier zur Arbeit unterwegs durch Stuttgart, fuhr auf die Ampeln zu und hatte, ich hatte es ein bisschen zu sensibel, auf die ganzen verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten kommen wir später noch, also ich hatte es ein bisschen zu sensibel eingestellt. Autoshift hat dann die ganze Zeit auf dem Weg zur Arbeit geschaltet, dann habe ich es irgendwann auf manuell geschaltet und an der Ampel merkte ich, Freeshift ist ja immer noch aktiv und er schaltete mir in diesen Anfangsgang rein und das ist so, wie wenn jemand mal eine Nabenschaltung oder sowas gefahren ist, wo du diesen Komfort einfach hast, ich stehe, ich habe den falschen Gang zum Anfahren drin, du ziehst einmal am Drehgriff oder schaltest halt per Daumenhebel einmal durch, damit du den richtigen Gang hast. Und das macht FreeShift dann echt automatisch. Und da hast du dann so ein Aha-Erlebnis wieder, wo du denkst, so, ja, hier kann Technik echt weiterhelfen.
Ja.
Ich glaube, die Leute fahren mit diesem riesigen Gang manchmal einfach, weil sie denken, großer Gang, dann kann ich noch ein bisschen Sport treiben dabei und das fordert mich. Aber wir waren gerade beim Thema Stromverbrauch.
Nee, aber bleib mal bei dem Trittfrequenzthema noch kurz, ganz kurz, bevor wir zu dem Thema Stromverbrauch, weil das ist ja wirklich was Entscheidendes und darüber wird, glaube ich, ja auch der Gang gewählt. Also du stellst ja in der App nachher ein, welche Trittfrequenz möchtest du fahren? Und dafür musst du natürlich auch wissen, welche Trittfrequenz fährst du meistens und demnach wählt das System den Gang, oder?
Also das ist letzten Endes tatsächlich auch die Empfehlung, die wir haben, wenn man sich neu rantastet, dass man tatsächlich erstmal im manuellen Modus eine Weile fährt und man kann ja auf dem Display seine Trittfrequenz verfolgen und einfach mal rausfindet, was ist so meine übliche Trittfrequenz, wo fühle ich mich wohl, was passiert. Und diese Basistrittfrequenz, die kann man dann tatsächlich eingeben in der App und nach oben oder unten korrigieren, wenn es nicht passt. Und die Trittfrequenz ist dann das Hauptkriterium sozusagen für die Schaltentscheidungen des Systems. Das ist natürlich nicht die einzige. Das ist immer in Abhängigkeit A von der Geschwindigkeit und B vom Drehmoment, also von dem Drehmoment, das ich in das System einbringe, von meinem Pedaldruck. Aber die wichtigste Stellgröße sozusagen ist in der Tat die Trittfrequenz.
Das heißt, klar, du kannst über das Shimano-Display, wie du erklärt hast, dir die Funktion Trittfrequenz, RPM, Rounds per Minute steht, glaube ich, dann dahinter anzeigen lassen. Ich weiß gar nicht, ob es bei wenn man euer Display auf Deutsch schaltet, dann auch Umdrehungen pro Minute steht.
Okay.
Aber genau, und da muss man halt so ein bisschen mal seinen Schnitt, sowas, was fahre ich die meisten. Also ich hatte es schon oft auf 80 stehen. 80 ist das Höchste. Wie ich jetzt gelernt habe, gibt es ein Software-Update.
Seit also zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, seit gestern tatsächlich, ist ein Software-Update für die YouTube-App da. Und da wird eben auch der Funktionsumfang nochmal deutlich erweitert. Das heißt, wir können jetzt zwischen 50 und 100 Umdrehungen pro Minute diesen Trittfrequenz-Schaltbereich einstellen.
Ja, also vorher war es 50 bis 80 und ich drehe eher schnell. Ich habe eher eine schnelle Trittfrequenz, bin meistens so 80, 85 oder ja, wenn man mal ganz fit ist und man will irgendwo einen steilen Berg hoch, drehe ich eher schon mal auch in Richtung 100 oder so. Ich glaube, der Otto-Normalverbraucher wird wahrscheinlich eher so 70, 75 oder so treten. Aber wenn man es in dem Bereich dann einstellt, schaltet Autoshift dann immer so, dass du diese Trittfrequenz fahren kannst. Also nutzt halt auch wirklich die ganze Bandbreite aus und du hast dann nicht, wie du sagst, kommst du nicht in Verlegenheit, hey, ich bin schaltfaul und mir nutzt das kleine Ritzel komplett ab und ich kann nachher die Kassette wegschmeißen, weil ein Ritzel irgendwie abgefahren ist. Ne?
Genau.
Also ist wirklich auch ein bisschen nachhaltiger, ne, in dem Sinne.
Ja, das ist es definitiv und auch da können wir wieder schön den Bogen spannen zu der Frage, die du, Christian, gerade hattest, denn
angedeutet hast,
genau, denn die Trittfrequenz, das hat natürlich zum einen mit dem zu tun, wo ich mich wohlfühle, wo ich vielleicht auch am leistungsfähigsten bin, aber natürlich hat auch der Motor an sich so einen gewissen Trittfrequenzbereich, in dem er am effizientesten arbeitet, so ein Sweet Spot. Und deswegen müssen wir natürlich auch gucken, dass wir das beides übereinander legen. Wenn ich natürlich mich am wohlsten fühle bei 50 oder bei 100 Umdrehungen pro Minute, dann ist es in Ordnung für mich persönlich, ist aber nicht unbedingt der Trittfrequenzbereich, in dem der Motor am effizientesten arbeitet. Dann muss ich eben mit etwas höherem Energieverbrauch sozusagen leben. Wenn ich mich bei 70, 75 wohler fühle, bin ich eher in diesem Sweet-Spot-Bereich. Dann habe ich auch eine etwas höhere Reichweite. Also man sieht, es hängt irgendwie alles mit allem zusammen in diesem System.
Aber so ganz war das noch gar nicht meine Frage. Weil eigentlich wollte ich auch sagen, immer mehr Elektronik am Rad, verbraucht das System denn auch viel Strom? Also das Microshift und Autoshift, FreeShift und Autoshift-System.
Das FreeShift und Autoshift-System verbraucht, also ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich präzise diese Aussage ist, aber ich würde trotzdem mal sagen, verbraucht gar keine Energie. Wahrscheinlich muss der Mikrochip etwas mehr rechnen und das verbraucht dann irgendwo im Mikrobereich auch wieder Energie. Aber an sich verbraucht die Technologie selbst nicht mehr Energie. Das Schaltwerk braucht pro Schaltwerk gewisse Energie. Ob ich das manuell betätige oder automatisch, ist erstmal zweitrangig. Es ist natürlich immer der Vergleich, wie schaltfaul oder schaltagil würde ich manuell schalten gegenüber dem, wie häufig die Automatik schaltet. Denn ja, pro Schaltvorgang wird eben Energie verbraucht.
Aber wir gehen von einer elektronischen Schaltung aus und das System Autoshift und FreeShift ist jetzt sozusagen kein zusätzlicher Stromverbrauch. Aber die Schaltung an sich verbraucht ja auch Strom. Für alle Zuhörer, die jetzt sozusagen nicht wissen, wie viel verbraucht denn so eine Schaltung überhaupt? Was würdest du sagen? Kann man das irgendwie kann man das in Prozentzahlen ausdrücken?
Also man kann es in Prozentzahlen schwer ausdrücken, aber wenn wir uns mal anschauen, dass wir früher für die Nicht-E-Bike-Systeme ja auch schon elektronische Schaltungen hatten und da hatten wir einen Akku, ich weiß die genaue Kapazität ist gerade nicht auswendig, aber das war weniger als, ich glaube, 5% der Kapazität, die so ein moderner E-Bike-Akku hat und auch damals kam man locker irgendwie 1000 Kilometer und mehr mit einer Batterieladung zurecht, das heißt, daran kann man schon ablesen, dass die Schaltung im Grunde eher eine vernachlässigbare Größe ist, was den Energieverbrauch betrifft.
Ich aber bin die i2 mal gefahren, da habe ich irgendwie alle 5 Monate den Akku aufladen müssen. Also es ist wirklich vernachlässigbar.
Ja. Also ich glaube über 1000 Kilometer im Mountainbike-Bereich war es dann auch nicht mehr ganz so reichweitenstark, weil du schaltest halt doch dann mehr. Ne? Aber ich glaube bei den Akkugrößen, die wir heute so an den E-Bikes hatten, an dem Bulls war 750 Wattstunden. Also den habe ich zweimal irgendwie knapp leer gefahren und das waren dann aber auch schon größere Touren, sage ich mal.
Die Technologie, wie lange entwickelt Shimano daran schon? Weißt du das? Darfst du das sagen?
Also grundsätzlich zu der heutigen Autoshift-Freeshift-Technologie hat man ungefähr 2017 die ersten Versuche gemacht. Das heißt, da stecken jetzt 6 Jahre Entwicklungszeit drin, da stecken zigtausend Kilometer Testfahrten drin. Das waren nicht nur Shimano-Ingenieure, wir haben da auch mit sehr, sehr erfahrenen Mountainbikern zusammengearbeitet. Also da steckt wirklich viel Entwicklungsarbeit drin. Die Idee an sich ist auch nicht neu. Es gab auch früher schon Überlegungen, Auto D hieß es damals, es waren auch automatische Schaltprogramme noch lange bevor es überhaupt E-Bikes gab, aber wie wir es auch vorher besprochen hatten, es ist so eine Vielfalt mit Sensorik, also es war damals vielleicht noch etwas vor der Zeit sozusagen, die Zeit war noch nicht reif, aber an dem heutigen System arbeitet Shimano tatsächlich seit rund 2017.
Schon verrückt, weil ich meine, wir Journalisten kriegen ja schon auch hier und da mal was mit irgendwie aus der Industrie vorher, aber da hat man jetzt sozusagen 6 Jahre dran entwickelt und man hat gar nichts davon irgendwie zu hören bekommen. Wie stellt Shimano sowas sicher? Finde ich irgendwie schon spannend, die Frage. Das haben die alle eine Klausel, die unterschrieben werden müssen, damit da nicht...
Wenn ich dir jetzt verraten würde, wie wir das sicherstellen, dann wüsstest du ja, wie du es nächstes Mal in Erfahrung bringen
so
könntest.
So antwortet also ein echter PR-Mann. Das ist perfekt. Vielen Dank.
Aber ja, klar, ich meine Testphase, wobei bei dem System natürlich, man sieht es ja offenbar nicht. Also du siehst, es ist ein Schaltwerk dran, es geht ein Kabel quasi zum Motor, aber es gab es, wie gesagt, ja vorher auch schon DI2 und diese ganze Elektronik dahinter, die Steuerung ist ja mehr oder weniger unsichtbar.
Ja, also natürlich bei den ersten Versuchen, da steckt natürlich auch viel Technik. Also ich habe Fotos gesehen von Testfahrten, die wir natürlich nicht veröffentlichen, aber da waren Räder mit Kilo schwerer Sensorik und Elektronik bestückt, um alles Mögliche zu messen. Das lässt sich natürlich dann relativ schwer verheimlichen. Da geht man dann natürlich irgendwo hin, wo nicht unbedingt sonntags 5000 andere Mountainbiker unterwegs sind oder der Christian Zimek zufällig am Rande steht und zuguckt. Aber tatsächlich, wenn es mal die Größe erreicht hat, wie es dann in Serie kommt, dann ist es relativ schwer zu unterscheiden. Dann müsstest du schon wirklich dicht hinterherfahren und feststellen, oh, der bewegt ja die Finger vorne gar nicht und trotzdem tut sich hinten was. Also es
Nun ist ja heutzutage KI in aller Munde, also künstliche Intelligenz. Inwiefern ist denn das, sind denn die Systeme sozusagen auch selbst lernend oder lernend überhaupt und intelligent?
Also momentan ist es noch nicht intelligent in dem Sinne. Also steckt natürlich brutal viel Intelligenz in dem Algorithmus drin, aber er denkt noch nicht selbstständig mit sozusagen. Es ist durchaus denkbar, dass es irgendwann mal kommt. Wir wissen es von der Nabenschaltung, da haben wir tatsächlich eine so eine Selbstlernfunktion, dass wenn ich den automatischen Schalt Vorgang mehrfach manuell abändere, dann merkt sich das System die Präferenz und passt das zugrunde liegende Schaltprogramm an. Das ist jetzt hier bei Autoshift Freeshift im Moment noch nicht integriert, weil es an sich schon einen deutlich höheren Komplexitätsgrad hat. Es wäre theoretisch denkbar, dass sowas in der Zukunft auch mal kommt.
Weil das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wenn du jetzt steile Rampen fährst und du bist so, du merkst dann auch, okay, der reagiert jetzt nicht nur auf Trittfrequenz, sondern auch auf Drehmoment sehr stark. Also das heißt, das Drehmoment wird sehr stark, du hast einen sehr hohen Pedaldruck, dann will das System natürlich in den leichteren Gang schalten. Jetzt sagst du, nee, nee, ich will aber jetzt hier den dicken Gang drücken, schaltest gegen. Das lässt er dann aber nicht zu. Also er schaltet dann doch relativ schnell wieder in den leichteren Gang. Also dann müsstest du wieder auf manuell schalten. Also diese Lernprozesse hat Autoshift noch nicht, oder?
Genau, richtig.
Ja, und die hat die Nexus Nabenschaltung aber schon.
Also
könnte man erwarten, das käme.
Ja, ja, jein. Also natürlich ist bei Nexus auch so, die wird nicht beim allerersten Korrekturvorgang sofort sich anpassen, sondern das ist dann ein Prozess, wenn die Automatik über einen gewissen Zeitraum merkt, jedes Mal, wenn ich schalte, schaltet er wieder ein zurück bei der und der Trittfrequenz, dann passt eben den Algorithmus an. Das liegt aber auch daran, dass wir dort eben deutlich weniger Sensorik drin haben. Da haben wir beispielsweise keine Drehmomentsensorik oder sowas drin. Deswegen ist es letzten Endes da einfacher umzusetzen. Aber wie du sagst, theoretisch ist es denkbar, dass sowas irgendwann auch für Autoshift, Freeshift kommen könnte. Das ist natürlich auch immer eine Frage. Was kommt sonst noch? Wie reagiert auch der Markt? Also wir schauen schon sehr genau auch hin, wie reagiert der Markt, wie reagieren die Mountainbiker darauf. Wir bekommen viel Feedback und bauen das ein und sind da konstant am Anpassen.
Also wir haben ja jetzt gesagt, Autoshift, Freeshift ist eigentlich perfekt für E-Bikes, ist E-Bikes, auch E-Mountainbikes sind nicht nur für die Hardcore-Mountainbiker, sondern auch für die Alltagsradler. Du hast einen Vorteil von Freeshift im Stadtverkehr. Du hast eine bessere Effizienz auch dadurch, dass alle Gänge genutzt werden. Ich habe es mir natürlich jetzt ein bisschen auch mal unter genau den Mountainbike-Gesichtspunkten angeschaut und habe ja am Anfang schon gesagt, also es kommt schon so ein Gefühl von der neuen Freiheit auf. Du kannst dich auf andere Sachen konzentrieren, vielleicht nochmal so genau die Variostütze einstellen und so, was manchmal dann echt zu lästig ist, wo man denkt, so, ey, komm, lass jetzt auf der Höhe, ich fahre jetzt einfach und findest dann nochmal so deinen Sweet Spot. Und habe mich natürlich auch ein bisschen mit der App auseinandergesetzt und da hast du nochmal die Möglichkeit zwischen den von uns schon genannten, also Trittfrequenz ist ausschlaggebend und der Anfangsgang finde ich auch spannend und du hast zwei Modi, die du einstellen kannst, A1, also Auto 1 und Auto 2 und die kannst du während der Fahrt schön mit dem Schalthebel, an dem Schalthebel über so einen unscheinbaren Knopf, der fast gar nicht auffällt, kannst du den wirklich gut erreichen und dazwischen switchen quasi. Und die Sensibilität kannst du in so einem fortgeschrittenen Modus in der App auch nochmal einstellen. Das waren Level 1 bis Level 5. Das Wording war so ein bisschen, da musste ich auch nochmal bei dir nachfragen, so was heißt das jetzt? Das ist so ein bisschen, da muss man sich kurz schlau machen, was das genau bedeutet. Und ich glaube, jetzt muss ich schon wieder nachfragen, Level 5 ist, dass es schneller schaltet und Level 1, dass es ein bisschen träger schaltet.
Also ich muss jetzt gleich mehrfach korrigieren. Ja, okay. Also zum einen hattest du ja vorher schon, oder hatten wir ja vorher schon kurz drüber gesprochen, dass wir seit gestern ein Software-Update haben. Und das heißt, wir haben seit gestern auch 8 statt 5 Level.
Okay.
Das heißt, wir können noch ein bisschen feiner abstimmen. Du hast völlig recht, das Wording ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich denke, ein guter Software-Ingenieur ist nicht unbedingt ein Sprachakrobat. Das merkt man da manchmal. Also das Ding nennt sich in der deutschsprachigen Version Anstiegsanpassung. Auf Englisch Climb Response macht es etwas deutlicher.
Ein bisschen griffiger, genau.
Und der Bereich bei 876, also die höchsten Bereiche, nennt sich dann, soweit ich weiß, unverändert auf Deutsch. Und die unteren Bereiche nennen sich schnell.
Ja.
Daraus leitet sich eben auch ab, wenn ich im hohen Bereich 876 bin, dann ist ein reagiertes System eher träge, langsam. Ja. Und wenn ich im 1-2-3er Bereich bin, dann reagiert es eher schnell auf Wechsel der verschiedenen Faktoren sozusagen oder Sensorinformationen. Also wenn ich will, dass es möglichst lange im gewählten Gang bleibt, dann wähle ich eine höhere Stufe.
Ja, okay, genau. Also dann habe ich natürlich die Extreme ausprobiert, Level 1. Ich hatte, bei mir standen ja nur Level 5 Level zur Auswahl. Level 1 war schon wirklich relativ schnell. Also dann entscheidet er wirklich super schnell für den nächsten Schaltvorgang und dann kann das auch echt schon manchmal nerven. Also dann hast du das Gefühl so, okay, du schaltest quasi nur hinten, obwohl du ja gar nichts machst. Und dann bin ich eher so in Richtung Level 3 gegangen und am Ende dann auch Level 5. Dann ist er aber dann an manchen Bergen schon zu träge. Also da bin ich mal gespannt, wie diese neue Abstufung mit 5 Leveln sich da so bemerkbar macht. Aber ich würde jedem empfehlen, mal bei so einem Level 3 anzufangen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Mitte. Und wie ich anfangs gesagt hatte, wo ich auf dem Weg zur Arbeit war, habe das Rad mir geschnappt, habe ich es dann ausgeschaltet. Da hatte ich wirklich auf Level 1 und dann schaltet es immer weiter durch. Und was ich auch gemacht habe, mir den Spaß oder den Versuch erlaubt, die A1 und A2 natürlich komplett unterschiedlich zu konfigurieren. Also ich habe dann gesagt, okay, A1 möchte ich eher so, das ist mein Uphill-Gang, da trete ich 80 Trittfrequenz, da möchte ich schnell pedalieren. Und A2 wäre eher so mein Downhill-Gang, da möchte ich dann eher so vielleicht nur 60 oder sowas pedalieren und habe dann auch immer schön dazwischen durchgeschaltet. Und es gab dann Momente, wo das wirklich so, wo du dachtest so, wow, das ist so next level, das funktioniert. Es gab aber auch Momente, wo du gesagt hast, ah nee, du weißt jetzt gerade auch nicht, ob er jetzt einen richtigen Gang, warum hat er das jetzt gemacht und so weiter. Man kann das halt nicht immer nachvollziehen und klar, das ist bei vielem, glaube ich, so, was Elektronik kann oder tut und macht. Man sollte auch nicht immer versuchen, das dann nachvollziehen zu können. Aber es hat auf jeden Fall für mich so das Gefühl, das hat eine Menge Potenzial, um auch vielleicht diese dann doch noch so eine Art Halbautomatik wie bei einem Auto, wo man dann so einen Sportgang einsetzt oder so, dass man sagt, hey, man hat doch nochmal 1, 2, vielleicht doch sogar 3 Automatikmodi, die man für sich individualisieren kann und dann auf sein jetziges Fahren irgendwie einstellt, ne?
Ja, das ist völlig richtig. Ich würde das, was du gerade Halbautomatik genannt hast, ich stell's bei mir gerne so ein, dass ich tatsächlich in dem Auto-1-Modus Autoshift auch beim Treten einschalte und im Auto-2-Modus Autoshift nur mit Freeshift drin lasse und Autoshift beim Treten ausschalte. Dann habe ich so eine Zwischenstufe zwischen komplett manuell und Vollautomatik. Mhm. Kann dann natürlich, wie du sagst, auch mit den Trittfrequenzen noch ein bisschen spielen. Und für mich ist dann einfach die Auto-1-Einstellung ist das, was ich wirklich, sage ich mal, im technischen Bereich auf Trails, auf auch nicht extrem steilen, sondern eher ein bisschen flowigen, aber technischen Trails einsetze. Da wähle ich dann auch eine etwas höhere Agilität beim Schalten und so weiter. Und den Auto 2, da setze ich mir das automatische Schalten auf aus. Dann habe ich Freeshift sozusagen, auch für Abfahrten oder an langen Anstiegen oder eben auch in der Stadt kann ich das gut nutzen. Aber wie gesagt, ich habe weiterhin die Freeshift-Funktionalität in Auto 2. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ich auch tatsächlich diese beiden Dinge, Freeshift und Autoshift, unabhängig voneinander ein- und ausschalten kann.
Ja, das kann man nochmal jeweils auch nochmal einstellen. Ja, ist schon spannend, was man da so alles was man da alles einstellen kann und was es für Möglichkeiten einem nachher eröffnet.
Ja.
Was sieht man denn überhaupt von den, ihr sprecht die ganze Zeit, ich bin ja so ein bisschen der unwissende Frager, Modus 1, 2, 3, 4, 5, Display, gibt's ein Display oder kann man das auch weglassen? Wird das irgendwie dargestellt, was gerade passiert oder wie ist die Information sozusagen an den Fahrer geregelt? Also es die ist Fahrerin, Entschuldigung.
Es ist wieder abhängig natürlich von dem, wie das Rad konfiguriert ist. Shimano hat verschiedene Displays, die mit EP801 oder EP6 funktionieren. Da gibt es ein kleines,
dieses ganz so ein kleine Dreieck ähnliches,
genau, so ein Mountainbike-artige Display. Das war auch praktisch auf der Fahrerseite am Lenker anbringen kann. Das ist auch gut geschützt vor irgendwelchen, sag mal, Büschen, die da reinhängen. Es gibt auch ein größeres Display, wer das haben möchte. Und wir haben natürlich auch Optionen, ganz ohne Display zu fahren und es beispielsweise über dem Handy anzeigen zu lassen. Also letzten Endes ist die Information, die ich auf dem System kriege, da steht ein A1 oder ein A2 oder ein M für manuell oder je nachdem ist es ausgeschrieben. Das heißt, da weiß ich, in welchem Modus ich mich befinde. Die ganzen Einstellungen, die da jetzt drin sind, die sehe ich erst dann, wenn ich mich wirklich mit der E-Tube-App verbinde. Aber ich denke, das wäre auch eine Überfrachtung, während der Fahrt all das anzuzeigen.
Da denn es geht ja auch so um Simplicity. Ja.
Also du siehst quasi gar nichts. Alles, was wir jetzt hier so ein bisschen beschrieben haben, war so ein, ja, eine Beschreibung aus Gefühl, was während der Fahrt passiert und diesen App-Einstellungen, die dann schon so ein bisschen sehr technisch aussehen, so mit Parametern und Reglern und so weiter und so fort, wo du dann die Level hast und so kleine Dots, die du verschieben kannst, um genau deine Trittfrequenz einzustellen. Das ist schon sehr speziell und damit muss man sich auch auseinandersetzen wollen. Die voreingestellte Version, so wie ich das Rad jetzt bekommen habe, muss man wohl dazu sagen, das lief jetzt nicht, kam jetzt nicht aus eurer Hand, hatte mir dann auf Anhieb doch ein bisschen zu schnell geschaltet. Das weiß ich nicht, wie das voreingestellt kommt. Das kannst du vielleicht sagen.
Soweit ich weiß, da müsste ich mir jetzt aus dem Fenster lehnen, ist es tatsächlich eine Angelegenheit, die jeder Fahrradhersteller im Setting vornimmt. Wenn Shimano die Komponenten ausliefert, ist wahrscheinlich auch ein Firmengrundsetting drin. Das dürfte bei, ich schätze mal, 70 Newtonmeter liegen, bei Stufe 3, also alles irgendwo auf die Mitte gestellt. 70 Trittfrequenz, Entschuldigung. Ja. Alles so ungefähr auf die Mitte gestellt. Und dann gibt's eben Hersteller, die das 1:1 sozusagen belassen, weil sie sagen, der Anwender wird sich's eh individuell einstellen. Es mag natürlich auch Fahrradhersteller geben, die einfach ihrem Modell einen gewissen Charakter auch zusprechen, die vielleicht eher ein sportliches Modell haben, die vielleicht eher ein agiles Modell haben und die sich dann letzten Endes auch diese Firmware-Einstellungen nochmal vornehmen, um auch da sozusagen den Charakter des Rades wieder zu spiegeln. Das ist aber sehr unterschiedlich.
Und jetzt die Mechanikerfrage. Kann ich das auch nachrüsten?
Die typische Mountainbiker-Frage.
Ja, ja. Auch da lautet die Antwort im Prinzip ja, aber andererseits ist die Antwort ein klares Nein. Zum einen, ich hatte es ja schon gesagt, das ganze System basiert auf drei Säulen. Das ist zum einen Link-Glide, weil es eben wirklich dieses Schalten unter hoher Last überhaupt erst möglich und sinnvoll macht. Das zweite ist ein neuer Antrieb EP801 oder EP6, einer dieser beiden, und dann eben ein neues Schaltwerk, nämlich XT-Di2 oder QS-Di2. Wenn jetzt jemand ein, ich sag mal, EP800-Rad hat, die schlechte Nachricht ist tatsächlich, er kann es nicht nachrüsten, weil es mit dem Motor einfach nicht geht. Die gute Nachricht ist, er hat trotzdem ein ziemlich gutes E-Mountainbike-System, würde ich sagen.
Also man kann jetzt auch nicht eine Technik, man kann jetzt auch nicht sagen, Freeshift ist mir nicht so wichtig, ich möchte nur Autoshift. Man kann das jetzt auch nicht sagen, das bringt man über ein Software-Update, der und ich habe vielleicht ein Di2-Schaltwerk schon, das kann man dem System jetzt nicht beibringen in dem Sinne.
Nein, man kann es dem System nicht beibringen, wie gesagt, wenn es der andere, ältere Motor ist. Umgekehrt ist es so, selbst wenn ich einen komplett neuen EP801 Motor habe, der aber vom Hersteller beispielsweise mit einer mechanischen Schaltung ausgeliefert wird, ja, theoretisch könnte ich eine elektronische Schaltung an dieses Rad anbauen statt der mechanischen und könnte dann den Hersteller bitten, seine Firmware-Einstellung für mich irgendwie über eine Fernleitung anzupassen. Aber, und da kommt jetzt der Gesetzgeber ins Spiel, wir haben hier ein elektronisches System. Das heißt, hier geht es auch um Grenzwerte, um Tests wegen elektromagnetischer Abstrahlung. Jeder Hersteller muss eine sogenannte EMV, elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung, für das Modell machen und sicherstellen, dass das da im Rahmen ist, und jedes elektronische Bauteil, das da verändert wird, verändert natürlich auch die elektromagnetische Signatur, und deswegen ist es einfach auch nicht möglich, einfach nur irgendwelche anderen elektronischen Komponenten nachzurüsten. Mhm. Das heißt, letzten Endes muss man sagen, klares Nein, es ist nicht nachrüstbar.
Mhm. Was du, ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hast oder beim Vorgespräch, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, nochmal zu erwähnen, vielleicht auch am Schluss unseres Gesprächs, dass das System hast du dabei, aber du musst es nicht nutzen. Das hattest du ganz, ganz gut erklärt, und das hatte ich auch so beim Testen die Erfahrung gemacht. Wenn es einem jetzt nicht gefällt, dann stellt man auf manuell, hat eine echt gute Haptik des neuen Schalthebels, der sich so ein bisschen so eine Mischung aus einem elektronischen und einem alten Schalthebel anfühlt, würde ich mal so sagen. Und hast es digital, also das elektronische Schalten. Aber du hast auch die Möglichkeit, halt Autoshift oder Freeshift zu nutzen. Ne? Und das ist natürlich schon, das macht halt am Ende für mich, sage ich mal, auch aus Mountainbiker-Sicht so attraktiv, weil du nutzt dein E-Mountainbike sicherlich auch in der Stadt. Du hast dann Freeshift zur Verfügung, und du kannst auch viel damit ausprobieren über diese Automodi. Und klar, was ich natürlich spannend finde, ist, dass du sagst, hey, über Firmware-Updates und so weiter wird da mehr Möglichkeiten geben, wie jetzt quasi die feinere Abstimmung oder vielleicht auch so eine Lernfähigkeit des Systems. Also deswegen, ich muss sagen, ich finde es mega spannend und hat mir echt Spaß gemacht, das auszuprobieren, und bin echt gespannt, wie der Markt es nachher annimmt.
Ja, wir sind natürlich auch gespannt. Wir kriegen ab und zu auch zu hören, ich kann doch Radfahren, ich kann doch schalten, ich bin doch seit 25 Jahren Mountainbiker und weiß doch alleine, wie ich schalte. Ich brauche doch kein System, das für mich denkt. Das ist richtig. Deswegen, wie du sagst, man muss es ja nicht nutzen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, es ist nichts, was irgendwie mehr kostet. Also die Technologie an sich, die wird nicht irgendwie mit mehr Kosten in das Rad eingebaut, sodass es dann Verschwendung wäre, sie nicht zu nutzen oder sowas. Sondern wenn ich ein elektronisches Schaltwerk und einen neuen Motor habe, dann ist es einfach automatisch an Bord. Und wenn ich dann sage, ich will es nicht nutzen, mache ich auch nichts kaputt, dann schalte ich eben manuell und taste mich vielleicht einfach langsam ran und lass mich überzeugen dafür. Also ausprobieren schadet ja nicht. Und ich bin überzeugt, dass viele, die momentan in der Theorie sagen würden, ach nee, brauche ich nicht, wenn sie es mal ausprobiert haben, werden sie es zumindest stellenweise nutzen, weil ich denke, es ist einfach auch, zumindest wenn ich an mich selber denke, manchmal ist es einfach sowas wie Tagesform. Manchmal habe ich einfach wirklich Bock, selber zu schalten, und dann tue ich's. Und manchmal habe ich Bock, einfach das System schalten zu lassen, und dann mache ich das. Und ja, manchmal ist es einfach so, dass ich sage, auf dem Trail funktioniert's richtig gut für mich, auf dem langen Anstieg eher nicht, dann schalte ich's da ab. Ich kann's machen, wie ich will, und ich kann's heute anders machen als morgen.
Ja.
Also für mich war es auch, obwohl ich ja so ein bisschen der E-Bike-Skeptiker in der Redaktion bin, als ich das gehört habe, dass es das geben soll, dachte ich auch, das ist völlig logisch, dass es kommt. Weil, ich meine, wenn ich schon, klar, du hast gerade gesagt, Mountainbiker sagen, ich kann selber schalten, kann man ja auch sagen, du kannst ja auch selber treten, wenn du ein E-Bike fährst, dann kann dir das sozusagen das System auch jetzt abnehmen. Aber du hast gerade gesagt, preistechnisch ist da jetzt keine extreme Steigerung drin. Also wenn ich jetzt den Podcast höre, dann ist das System ja schon auf dem Markt wahrscheinlich. Also quasi zeitgleich. Das heißt, wenn ich in einen Fahrradladen gehe und ein Rad mit der Technologie haben möchte, erwarten mich jetzt auch keine Mondpreise.
Nein.
Ah ja, verrückt.
Also das Rad, wo es dran war, war gut ausgerüstet. Carbonrahmen, 750 Wattstunden Akku, 6,5, 6,6 glaube ich sogar. Mhm. Ja.
Kostet, das ist doch mal eine gute Nachricht.
Ist jetzt nichts, was man sich so gerade eben mal nebenbei kauft, aber ja. Auch keins der Bikes, wo du sagst, so 10, 12, 13.000 Euro, also schon sehr schwingend.
Ja, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich sagen, oder Michael, möchtest du noch was?
Also das Einzige, was ich sagen kann, da nochmal anzuknüpfen, ich kann einfach jedem Mountainbiker und jeder Mountainbikerin da draußen nur raten, probiert's einfach mal aus. Wir sind bei vielen Veranstaltungen, wir sind bei der Eurobike in Frankfurt. Viele Fachhändler werden jetzt demnächst Räder haben, die auch gerne mal eine Probefahrt ermöglichen. Also ich glaube, das ist wirklich so eine Technologie. Wir hatten es ja, die sieht man nicht auf den ersten Blick. Die muss man buchstäblich erfahren. Mhm. Und deswegen kann ich nur sagen, probiert es einfach mal unverbindlich aus und die meisten werden wahrscheinlich begeistert sein.
Also auch ich bin beim Auto zumindest gerne Automatikfahrer. Insofern vielleicht werde ich es ja auch super finden. Wenn ihr, liebe Zuhörer, danach fragen wollt bei eurem Fahrradhändler, die Technologien heißen Autoshift und Freeshift. Also fragt einfach nach, habt ihr ein Rad da? Dann könnt ihr das vielleicht ausprobieren, wenn eins gerade da ist. Oder vielleicht fährt es auch gerade auf einer Testrunde ums Haus. Dann müsst ihr vielleicht 5 Minuten warten. Ja, dir, Michael, vielen Dank für deine Expertise zu den beiden, zu den neuen Schalttechnologien von Shimano. Chris, dir auch vielen Dank.
Gerne.
Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte.
Immer gerne. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn direkt auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt. Ihr könnt den Podcast hören bei, auf allen verfügbaren Plattformen, wo es Podcasts gibt. Also Apple, Amazon, Spotify etc. Verfolgt das Mountainbike-Magazin online und natürlich auch das Heft. Bitte kaufen, Mountainbike-Magazin. Wir sind das orangene Heft. Wir liegen am Kiosk. Ihr könnt es am Kiosk kaufen oder euch per Abo nach Hause kommen lassen. Folgt uns auf Social Media, Facebook, Instagram und Co. Bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar, sogar mit einer Automatikschaltung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleibt sicher da drauf.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.